So, wir wechseln ein bisschen ab und sind heute Abend wieder im Neuen Testament. Wenn ihr wollt, wenn ihr ein Neues Testament habt, schlagt bitte mit mir auf den ganz bekannten Text aus Matthäus 28. Ich weiß, darüber wird oft gepredigt, auch bei allen möglichen Anlässen. Matthäus 28, Vers 16 bis 20 möchte ich lesen. Hier haben wir nicht alle, hier haben wir nur 19 bis 20, aber ich lese schon von Vers 16. Da heißt es, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Woran? Ob er auferstanden sei? Nein, das hatten sie inzwischen auch begriffen. Sie waren schon 40 Tage mit ihm unterwegs gewesen. Woran zweifelten sie? Ob ihm alle Macht gegeben sei? Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben. Ganz genau übersetzt steht hier, von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben. Es ist ein Aorist, der einen Anfang bezeichnet. Hier sind Leute unter uns, die Griechisch können. Die wissen das, die Griechen haben Sprachformen, die Dinge noch deutlicher machen als bei uns im Deutschen. Er sagt, von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wenn über diese Verse gesprochen wird, ich habe das so oft gehört, dann ist manchmal vom Missionsbefehl die Rede. Das ist nicht ganz falsch, ist aber auch nicht ganz richtig. Manchmal ist vom Taufbefehl die Rede, ist auch nicht ganz falsch, ist aber auch nicht ganz richtig. Denn in diesem ganzen Abschnitt kommt nur eine Befehlsform vor, ein Imperativ. Und der lautet, macht zu Jüngern. Das ist der Befehl. Und wo vom Gehen die Rede ist, ist ein Partizip Präsens, also ein Mittelwort der Gegenwart. Gehend, indem ihr geht. Taufend, indem ihr tauft. Lehrend, indem ihr lehrt. Der Befehl heißt, macht zu Jüngern. Das ist der große Auftrag Jesu Christi, den er seinen Jüngern vor 2000 Jahren gegeben hat. Jetzt sind zwei Jahrtausende vergangen. Und habt ihr schon einmal realisiert, dass in den letzten 150 Jahren, 170 Jahren es eine dramatische Zunahme der Weltbevölkerung gegeben hat? Wenn ich richtig sehe, haben einige von euch auch da kräftig mitgeholfen, ja, an der Zunahme der Weltbevölkerung. Also 1850 hatte man noch nicht so genaue statistische Möglichkeiten wie heute, schätzt man, dass 1 Milliarde Menschen auf der Erde gelebt haben. Kann sich keiner von uns vorstellen. 1 Million, eine Stadt wie Köln, das kriegen wir noch irgendwie. Oder wenn der Papst irgendwo spricht und 1 Million Jugendliche, das können wir noch einordnen. Aber 1000 Millionen, es dauerte 80 Jahre, bis es sich verdoppelt hatte. Und ihr seht, nur noch 30 Jahre, da war schon wieder 1 Milliarde hinzugekommen. Nur noch 25, 26 Jahre und 2 Milliarden waren hinzugekommen. Es geht wirklich steil bergauf. Und jetzt geht 2025 bald zu Ende und wir haben bereits über 8 Milliarden Menschen. Hat der Herr Jesus Christus damals, als er diese Worte sagte zu seinen Jüngern, wirklich gemeint, wir könnten 8 Milliarden Menschen mit dem Evangelium erreichen? Oder war das nur so eine hehre Zahl, so ein frommer Wunsch, so eine Utopie? Nun, der letzte Befehl Jesu Christi, den finden wir nicht nur bei Matthäus, wir finden ihn in allen 5 Geschichtsbüchern des Neuen Testaments. Geschichtsbücher sind Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die vier Evangelien und die Apostelgeschichte. Das sind die fünf Geschichtsbücher. Dann folgen 21 Briefe und ein prophetisches Buch, die Offenbarung. Aber in den Geschichtsbüchern finden wir diesen großen Auftrag überall. Und das wird nicht einfach wiederholt, Stereotyp, sondern jedes Mal wird ein anderer Aspekt betont. Wir müssen fragen, wem sollen wir das Evangelium verkündigen? Die Antwort gibt Markus. Aller Kreatur, jeder Kreatur. Und das meint allen Menschen. Also Franz von Assisi, der hat da es zu gut gemeint, als er auch den Hühnern und den Gänsen gepredigt hat auf seinem Hof. Also unsere Katze, ich habe sie heute hier den Weisers gezeigt, die hat auch schon das Evangelium gehört, aber bekehrt hat sie sich nicht, sondern unserem Nachbarn den ganzen Goldfischteich leergeräumt. Ja? Der letzte zappelte dann auf unserer Wiese rum. Das Evangelium ist für Menschen, nicht für Tiere, nicht für Engel, nur für Menschen. Dann, was sollen wir jeder Kreatur verkündigen? Die Antwort finden wir überall, aber auch im Lukas-Evangelium. Umkehr und Glauben, Sinnesänderung, Metanoia, Umkehr, Umdenken. Aus dem Umdenken soll ein Umkehren werden, ein völlig neuer Weg, um 180 Grad. Wir sollen nicht nur Glauben verkündigen. Morgen wird in jeder Kirche in unserem Land vom Glauben geredet, aber das ist oft nur ein Feld-, Wald- und Wiesenglaube, wie Wilhelm Busch es genannt hat. Wenn dem Glaube nicht die Umkehr vorangeht und wenn nicht Gehorsam nachfolgt, dann ist das Feld-, Wald- und Wiesenglaube. Tut mir leid, ich zitiere nur Wilhelm Busch. Wo sollen wir das Evangelium verkündigen? Die Antwort gibt wieder Lukas, aber diesmal in der Apostelgeschichte. Das kennt ihr, in Jerusalem, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und die Apostelgeschichte zeigt, wie sich innerhalb von 30 Jahren das Evangelium genauso ausgebreitet hat. Und jeder von uns hat auch sein Jerusalem. Das kann man auch anwenden auf unser persönliches Leben. Dein Jerusalem ist deine Familie. Und ich sage den jungen Leuten, wenn sie sich bekehrt haben, fang ja nicht an, in deiner Familie zu predigen. Fang ja nicht an. In der Familie wird nicht gepredigt. In der Familie muss gelebt werden. Da predigen nicht die Eltern den Kindern und schon gar nicht die Kinder den Eltern, sondern es muss gelebt werden. Und darum sage ich den jungen Leuten, mach mal dein Bett selber, putz mal deine Schuhe selber, dann werden deine Eltern sagen, welche Kraft ist in unseren Sohn gekommen oder in unsere Tochter, der putzt selber die Schuhe, der räumt sein Zimmer auf, der macht sein Bett, was ist da passiert mit ihm? Ja, ihr versteht, was ich meine. Nicht predigen, leben. Judäa und Samaria, das sind die Leute, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Der Mann an der Tankstelle, der Schornsteinfeger, der ins Haus kommt, der Zahnarzt und alle, mit denen wir immer wieder zusammentreffen. Und wenn wir in Urlaub fahren, nach Österreich oder wo ihr hinfahrt, Dänemark, nehmt ihr Schriften mit und seid Missionare bis an das Ende der Erde. Können wir also für uns anwenden. Und jetzt kommt noch die wichtigste Frage. Wie sollen wir diese gewaltige Aufgabe bewältigen, allen Menschen das Evangelium zu bringen? Die Antwort haben wir eben gelesen bei Matthäus. Guck mal, Matthäus sagt, macht zu Jüngern alle Nationen, indem er sie tauft und indem er sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Matthäus sagt hier mit anderen Worten, wir können nicht mit Flugzeugen über China fliegen und über Indien und dann tonnenweise Flyer auf die armen Inder und Chinesen runterwerfen. So geht das nicht mit solchen Hauruck-Aktionen. So geht das nicht. Sondern Matthäus lehrt uns hier einen anderen Weg. Wir sollen einen Menschen gewinnen, einen einzigen, aber diesen einen dann taufen, und ihn lehren, alles zu bewahren, was der Herr geboten hat. Wir sollen ihn zu einem Jünger machen. Wenn wir das machen, dann wird er auch wieder anderen das Evangelium weitergeben. Er wird vielleicht eines Tages auch wieder andere zu Jünger machen. Ich gebe zu, das geht am Anfang langsam. Das ist am Anfang sehr mühsam. Erstmal sich in einen Menschen investieren. Und das ist uns oft zu mühsam. Das machen wir nicht. Wir sind zufrieden, wenn die Leute kommen in den Gottesdienst, in die Bibelstunden. Wir geben ihnen ein rotes, grünes, blaues Liederbuch in die Hand und beerdigen sie 40 Jahre später. Ja? Und das genügt schon. Aber dazwischen fehlt etwas. Sie sollen jünger werden. Ich werde gleich versuchen zu erklären, was das ist. Also ihr seht, einen erreichen und diesen einen dann so fördern, so zurüsten, so vorwärts bringen, dass er wieder andere erreichen kann und andere lehren kann später. Ich habe hier auf dieser Festplatte von dem Computer einen Kurs in Englisch, einen Jüngerschaftskurs, und der hat einen sehr interessanten Namen. Der heißt, ich sag's mal Englisch, das könnt ihr verstehen. Each one, teach one. Ja? Jeder soll einen erreichen und diesen einen lehren. Each one, reach one, each one, teach one. So heißt der Kurs von einem New Tribes Mission Missionar namens Tom Cunningham. Und von dem habe ich auch diese Gedanken hier zum ersten Mal gehört. Sein letzter Befehl muss unser erstes Anliegen werden. Dafür sollten wir leben als Christen, dass der große Auftrag unseres Herrn ausgefüllt wird. Wir können den nicht alleine ausführen, aber wir können mithelfen daran. Das muss unser Anliegen sein. So, jetzt habe ich schon ein halbes Dutzend Mal das Wort Jünger oder Jüngerschaft erwähnt und wir haben es noch nicht geklärt. Ich möchte mal etwas wagen. Ich möchte mal gegenüberstellen, nicht schwarz-weiß, aber blau-weiß, was ein Gläubiger ist, also ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist, und ein Jünger. Wie kann man einen gläubigen Menschen beschreiben? Da würde ich so sagen, der hat Vergebung seiner Sünden erlebt, er hat Gewissheit der Errettung und er pflegt für sich die Beziehung zu Jesus Christus. Nehmen wir mal den Schächer, diesen Mann, den Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz starb. Für den trifft genau das zu. Schaut, der bekam Vergebung der Sünden, er bekam Gewissheit der Errettung. Jesus sagt zu ihm, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat nicht gesagt, also 500 Jahre Fegefeuer sind dir erstmal sicher. Nein, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hast du kein Sterbesakrament, ja, dann kannst du nicht in den Himmel kommen. Der braucht kein Sterbesakrament, keine letzte Ölung. Der hörte die Worte, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er hatte natürlich eine Beziehung zu Jesus. Er hat ja sein Vertrauen auf ihn gesetzt. Also auf den trifft das voll zu. Und er ging in den Himmel als erster der Seligen. Das war der erste der Erlösten, ein begnadigter Raubmörder. Aber er ging nicht als Jünger in den Himmel. Er hatte natürlich keine Zeit mehr, ein Jünger zu werden, ist ja klar. Ja, hat sich ja kurz vor Toreschluss bekehrt. Wie haben wir eben gelesen von den Jüngern? Die sind getauft. Und ich habe hier in Klammern hingeschrieben. Wir reden jetzt mal von der Missionssituation. Jesus redet, gibt hier den Missionsbefehl, den großen Auftrag. Und als das Evangelium sich ausbreitete, war noch niemand getauft. Da sollten die Menschen auch getauft werden. Das ist ja biblische Praxis. Und ich habe hier geschrieben, möglichst im ersten Jahr nach der Bekehrung. Wir haben hier in Deutschland 40 Jahre gearbeitet. Wir haben es nur selten erlebt, dass wenn ein Mensch zum Glauben gekommen war, dass er sich im ersten Jahr nach seiner Bekehrung taufen ließ. Das hat bestimmte Gründe, darauf will ich jetzt nicht eingehen, aber ich will euch ein kurioses Beispiel vor Augen stellen. Da bekehrte sich in Mannheim eine Frau an ihrem 91. Geburtstag. Und die hieß auch noch Heide. Da war sie kein Heide mehr. Da wurde sie Christ am 91. Geburtstag. Und die wog nur noch 48 Kilo, konnte das Bett nur im Rollstuhl verlassen. Keiner von uns kam auf die Idee, denn es war nicht mal sicher, ob sie als Baby in den Kriegswirren, wo sie geboren war, getauft worden war oder nicht. Keiner wusste es genau. Es gab keine Unterlagen. Wir kamen gar nicht auf die Idee, diese Frau taufen zu lassen. Aber der Heilige Geist legte ihr den Wunsch ins Herz und sie wollte getauft werden. Und da hatten wir dann wirklich ein Problem. Aber dann kam der 31. Juli 1995. Da war die Schwester inzwischen 91 Jahre und 4 Monate alt. Und da haben wir sie auf einen Campingstuhl gesetzt und mit 3 Brüdern in einen See getragen. Wir haben eben so getauft und da ist sie untergetaucht worden. Ich stand am Ufer mit einem Arzt. Den hatten wir nicht extra gerufen. In dessen Haus hatten wir mit der Gemeindearbeit begonnen. Und ich rammte ihm den Ellbogen in die Rippen und sagte, Fred, wenn die uns jetzt stirbt, dann stehen wir morgen in der Bildzeitung. Sekte tauft alte Frau zu Tode oder so wäre die Schlagzeile gewesen. Aber ich kann euch sagen, die hat die Taufe gut überstanden, ist ein halbes Jahr später eines ganz natürlichen Todes gestorben, war keine Spätfolge der Taufe, müsst ihr nicht denken, ja? Und die ist getauft in den Himmel gegangen. Habt ihr schon mal gelesen, dass man im Himmel auch noch getauft werden könnte? Also in meiner Bibel steht das nicht. Ich glaube, das machen wir besser hier, ja? So wie die. Und damit ihr sie mal sehen könnt, da ist sie. Da, ich gehe ganz runter. Das ist Amalia Heide, die ein Zeugnis aufgerichtet hat, sich mit 91 Jahren und 4 Monaten hat taufen lassen. Also, bei ihr war es im ersten Jahr nach der Bekehrung. Wenn ihr jetzt Bilder seht, auf dem Missionsfeld wird so getauft. Und ihr habt hier eine Baptistengemeinde in Balingen, die taufen auch so. Und es gibt andere Gemeinden, die taufen so. Ja, ich will niemand angreifen, der das so nicht kennt. Bitte versteht das nicht falsch. Ich habe es jetzt einfach so dargestellt. Aber jetzt achtet mal drauf, was hier unterstrichen ist und was auf der hellblauen Seite unterstrichen ist. Schaut, der Jünger, der ist eben einer, der betet für andere. Der ist nicht mehr bei sich, sondern er gebraucht auch das Wort Gottes für andere. Wenn er irgendwas in seiner Bibel entdeckt, gibt das weiter. Er dient anderen mit seiner Gabe. Er beginnt für andere materielle Opfer zu bringen. Das muss man erstmal lernen, vom sauer verdienten Geld etwas abgeben. Er beginnt andere geistlich zu betreuen. Er fängt vielleicht bei Kindern an und Jugendlichen oder wen er eben helfen kann. Und er lernt für andere zu leben. Seht ihr, der Gläubige, der gerade zum Glauben gekommen ist, der ist noch ganz bei sich. Der lebt im Heilsegoismus. Der will seine nackte Seele in den Himmel bringen. Alles andere interessiert ihn erstmal gar nicht. Habt ihr euch aus anderen Motiven bekehrt? Ich nicht. Ich wollte gerettet werden. Ich wollte nicht in die Hölle. Habt ihr euch um Gottes Willen bekehrt? Das glaube ich euch nicht. Wir haben uns alle bekehrt, weil wir nicht verloren gehen wollten oder weil wir Sinn haben wollten und Erfüllung und Vergebung und Frieden. Und wir haben uns wegen uns bekehrt und man darf sich so bekehren. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben, ihr Lieben. Das ist wie ein Säugling, der kennt am Anfang nur sich, ja. Was anderes weiß der noch nicht. Aber ein Jünger, der hat verstanden, ich bin gerettet worden, um jetzt mitzuhelfen, den großen Auftrag zu erfüllen. Und das geht wachstümlich, das geht schrittweise, das geht nicht am zweiten Tag nach der Bekehrung, das ist ganz klar. Aber ihr seht, in welche Richtung das mit dem Jünger geht. Jetzt fassen wir nochmal diesen ersten Gedankengang zusammen. Was ist ein Jünger? Wir können es ganz einfach sagen, ist ein Schüler und ein Nachfolger. Ein Jünger Jesu lernt von seinem Meister und folgt ihm gerne nach. So wie die Jünger damals, die sind direkt hinter ihm hergelaufen, in seinen Fußstapfen. Und wir heute geistlich folgen wir Jesus nach. Aber das ist nur eine Seite. Die andere ist, Wir lehren, wir geben weiter, was wir gelernt haben. Wir behalten es nicht für uns. Er gibt an andere weiter, was er von und über Jesus lernt, damit auch sie selber es erfahren und wieder an andere weitergeben können, sagt dieser Barry St. Clair, ein amerikanischer Bibellehrer. Und schaut, vorhin haben wir die beiden großen stehenden Gewässer Israels gesehen. Wir haben hier Israel-Liebhaber unter uns, die schon gefühlt 20 Mal in Israel waren oder noch mehr, Bernhard? 18. Unglaublich. Ja, und auf jeden Fall, das sind die beiden großen Gewässer. Und die Frage ist, ob wir Tote Meer-Christen sind oder See-Genezareth-Christen. Vielleicht habt ihr diesen Gedanken schon mal gehört. Ihr habt vorhin gesehen, das Tote Meer hat nur Zufluss. Und so gibt es Christen, die hören und lesen und konsumieren. Und da verdampft alles. Sie geben es an niemand weiter. Sie verbrauchen das alles und weg ist es. Und es gibt See-Genezareth-Christen, die haben Zufluss und wieder Abfluss. Die geben weiter. Denen ist das wichtig, anderen weiterzugeben. Nun, das ist jetzt ein Aspekt der Jüngerschaft, dass wir Lernende sind. Ich kann nicht das Thema heute Abend in alle Einzelheiten weiter entfalten. Ich möchte euch nur diese drei Sätze noch sagen, damit das auch abgedeckt ist. Ein Jünger Jesu ist einer, der gibt sein Leben völlig an Jesus Christus. Er nimmt auch das Kreuz auf sich. Er identifiziert sich mit Christi Leiden und Tod. Er weiß, ich folge einem nach, der in dieser Welt verworfen wurde, gekreuzigt, abgelehnt wurde. Dem folge ich nach und ich folge ihm gehorsam nach, wo immer er hinführt. Das sagt Warren Wiersbe in seiner Studienbibel, die es aber leider nur auf Englisch gibt, so ein ganz dicker Brummer. Es gibt Kommentare von ihm auf Deutsch, aber nicht diese Studienbibel. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Abends und ich möchte von hier an zwei Arten von Jüngerschaft unterscheiden. Das ist ganz einfach. Es ist keine Zweiklassengesellschaft, davon rede ich nicht, sondern man unterscheidet eine allgemeine Jüngerschaft und die möchte ich so beschreiben. Jeder Neubekehrte hat das Recht auf eine Einführung ins Christentum. Wenn sich hier in Balingen im Raum Zollernalb ein Mensch bekehrt und du kriegst es mit, du hast ihn vielleicht sogar zu Jesus geführt, dann musst du sicherstellen, dass dieser Mensch diese Einführung ins Christentum bekommt. Vielleicht kannst du es ihm nicht selber geben, aber dann musst du ihn zu jemand anderem bringen, der ihm das geben kann oder in der Gemeinde, wo er es kriegen kann. Er muss wissen, wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist der Heilige Geist, was bedeutet Taufe, Abendmahl, was lehrt die Bibel über das Wiederkommen Jesu. Er muss die Basics, sagt man, das Einmaleins, das ABC des Christentums gelehrt bekommen. Und wenn er nicht getauft ist, soll der dann getauft werden und sich natürlich auch möglichst einer neutestamentlich ausgerichteten Gemeinde anschließen. Davon unterscheiden wir eine spezielle Jüngerschaft, eine besondere Jüngerschaft, die würde ich nicht jedem angedeihen lassen. Das geht gar nicht. Ihr werdet gleich sehen, das geht schon zeitlich nicht. Das ist viel zu intensiv. Die würde ich jemandem geben wollen, der zuverlässig und lernwillig ist. Da würde ich beten, Herr, zeig mir jemand. Ihr seht hier die Zahl 2000. Das ist schon 25 Jahre her. Da zogen wir von Baden-Württemberg, wo wir 20 Jahre lang gelebt hatten, zurück in meine Heimat nach Hessen. Und dann kamen wir da in eine kleine Stadt, Hünfeld heißt die, im Landkreis Fulda. Da leben wir heute noch. Und ich sagte zu meiner Frau, Silvia, ich werde zwar viel im Reisedienst sein, aber ich möchte gerne hier in Hünfeld jemanden zu Christus führen und ihn auch in der Jüngerschaft begleiten. Ich möchte nicht nur überall rumschwirren, ich möchte diese Bodenarbeit machen. Und da habe ich dafür gebetet. So, nach dem Umzug hatte der Hasenstall unserer Kinder den Umzug nicht gut überstanden. Er stand noch, aber ungefähr wie der schiefe Turm von Pisa, und er drohte einzustürzen. Dann sagte ich zu meiner Frau Silvia, wir brauchen jemanden, der einen Hasenstall bauen kann. Ich bin jetzt nicht so der Top-Handwerker. Also wenn ich das gemacht hätte, hätte jeder gesehen, dass ich's war. Ja, und gibt ja Leute, die können das besser. Und dann hatte meine Frau eine Idee. Da ist doch der Hermann. Der hieß wirklich so. Kann es ja geben, ne? Ob man Merkler heißt oder der hieß jetzt anders. Aber er hieß Hermann. Und der war ein Frührentner, ein Frühpensionär, als Beamter mit 54 Jahren wegen Herzschwäche in Frühpension gegangen. Ein Top-Handwerker, konnte aus jedem Draht ein Kofferradio bauen. Und dann sagt meine Frau zu ihm, der war aber noch nicht gläubig. Seine Frau kam zu uns in die Gemeinde und meine Frau sagt, frag doch mal den Hermann. Ich hin und frag, Hermann, würdest du uns einen Hasenstall bauen? Hermann, ja, mach ich. Oh, super. Eine Woche verging, zwei Wochen, drei Wochen. Nach vier Wochen habe ich zu meiner Frau gesagt, Silvia, der hat das vergessen. Nein, Hermann hat es nicht vergessen. Am nächsten Tag kam ein Lastwagen mit einem Kranarm obendrauf und brachte ein 4-Sterne-Hasenhotel, Hightech mit allen Schikanen. Das ist nur ein Modellbild, aber so ungefähr sah der aus, ja. Und wir standen da, uns blieb der Mund offen. Er wollte kein Geld, weder für Material noch für die Zeit, ja, hat er gemacht, vier Wochen. So, jetzt war ich aber richtig in seiner Schuld. Und dann hat mir der Herr eine Idee gegeben. Das sage ich selten, aber in dem Fall ganz sicher. Das war vom Herrn. Ich hatte plötzlich den Einfall, ich mache ihm einen Gutschein, 10 Bibelstudien mit Wilfried, Themen deiner freien Wahl. Du darfst dir aussuchen, über was wir studieren. Und der Hermann hat das angenommen. Und schon zwischen dem zweiten und dritten Besuch hat er sich bekehrt. Da war er 55 und er hatte viel Zeit. Er war ja Frühpensionär und ich hatte auch Zeit. Von da an habe ich ihn jeden Mittwochvormittag um 10 Uhr besucht. Und dann haben wir diese 4 Kurse durchgearbeitet. Uralt, gibt schon 45 Jahre lang. Training im Christentum, 0, 1, 2, 3, 4. Den Diakonenkurs von Alexander Strauch. Seht ihr, ich habe mich um einen gekümmert. Each one reach one, each one teach one. Jetzt war dran, each one teach one. Und ich habe ihn mitgenommen bei Diensten. Und da seht ihr meinen Hermann. Natürlich sind wir Freunde geworden. Er durfte dann in unserer Gemeinde die Seniorenarbeit aufbauen mit seiner Frau und hat sie bis vor einem Jahr geleitet. Und vor einem Jahr haben wir ihn zu Grabe getragen. Er ist jetzt am Ziel, er lebt nicht mehr, aber seine Frau setzt sich immer noch ein. Und seht ihr, Hermann wurde ein Jünger. Er hat sehr intensive Zurüstung gekriegt. Ich konnte in der Zeit mich nicht um 3, 4, 5 so intensiv kümmern wie um ihn. Aber um ihn konnte ich mich kümmern und der Herr hat es gesegnet und er hat einen wunderbaren Dienst getan und alle waren sehr traurig, als wir ihn gehen lassen mussten. Wie geschah die Zurüstung der Jünger bei unserem Herrn Jesus? Vielleicht habt ihr das selbst schon mal gehört oder in einem Buch gelesen. Zwischendurch immer mal die Stimme ölen, das ist gut. Und auch angenehmer für die Zuhörer. So, das ist nicht von mir. Das habe ich irgendwo gefunden. Ich weiß die Quelle nicht mehr. Spielt ja gar keine Rolle. Also, der Herr Jesus hat zuerst Jünger berufen. Und das Prinzip war, er arbeitete, der Lehrer, und der Schüler beobachtete. Mein Papa war ein selbstständiger Handwerksmeister. Hat eine Bauschlosserei gehabt, war ein Schlossermeister. Ich habe handwerklich leider nicht so viel von ihm abgekriegt, ja. Aber nun, wie es auch immer geht, auf jeden Fall hat er in seinem Leben 17 Auszubildende gehabt als Schlossermeister. Das ist keine Leistung, deswegen sage ich das nicht. Sondern ich sage das, ich habe das gesehen, wenn ein neuer Lehrling, hieß das damals, heute Auszubildender kam, der musste in den ersten Wochen immer neben meinem Papa hergehen und dem Meister auf die Finger gucken, wie er misst, wie er sägt, wie er bohrt, wie er schweißt, wie er lötet. immer dem Meister auf die Finger gucken und abends die Werkstatt auskehren. Das gehört auch dazu. Ja, aber das war erfolgreich. Alle 17 Auszubildende sind Gesellen geworden. 5 von denen sind Meister geworden. Der Beste, den er je hatte, hat seinen Betrieb übernommen und bis vor wenige Jahre geführt. Das ist, so wird in den Ausbildungsberufen, in den Handwerksberufen gearbeitet. Und wahrscheinlich bei der Polizei auch, ja, und woanders. Zweite Phase, hineinnehmen in die Mitarbeit. Der Lehrer arbeitet, der Schüler hilft. Wir können die Stellen jetzt nicht alle aufschlagen. Aber guck mal, die Speisung der 5.000 und der 4.000. Wer hat denn die Brote verteilt und die Fische? Unser Herr nicht. Die Jünger. Und unter ihren Händen hat sich das Brot vermehrt und die Fische. Das haben die nie mehr vergessen. Er hat sie mit hineingenommen. Dann kommt die dritte Phase. Das Selbstständigwerden. Er schickt sie aus innerhalb von Israel. Aber er wirft sie nicht ins Wasser. Der Schüler arbeitet, der Lehrer hilft. Sie kamen zurück. Herr, die Dämonen sind uns untertan. Und Jesus gleich korrigiert. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Manöverkritik geübt. Und dann die vierte Phase. Der zugerüstete Mitarbeiter. Der Schüler arbeitet, der Lehrer beobachtet. Damals hat der Lehrer vom Berg beobachtet, seine Jünger. Heute beobachtet er uns vom Himmel, ob in Weilstätten nach diesen Prinzipien gearbeitet wird, in der Gemeindearbeit. Oder machen wir das nur im Beruf und daheim? Hier sitzen viele Muttis. Wie habt ihr euren Töchtern Kochen und Backen beigebracht? Genau nach diesem Prinzip, oder? Wie haben die Männer ihren Jungs beigebracht, wie man Reifenwechsel macht oder Ölwechsel? Genau nach diesem Prinzip. Und warum machen wir es nicht in der Gemeinde? Da irgendwie kriegen wir es schwerer umgesetzt in der Gemeindearbeit. Und darum müssen wir uns fragen, folgen wir wirklich seinem Beispiel? Das ist so schlicht und das funktioniert. Aber es erfordert gründliche Konzentration auf einen Menschen, den weiterführen. Und am Anfang geht es langsam. Aber wenn wir so arbeiten würden, ich sage euch, es wäre fruchtbarer und nachhaltiger, als wenn wir irgend so eine Hauruck-Aktion machen und viel Staub aufwirbeln und am Ende bleibt nicht viel. Ich möchte so praktisch wie nur möglich reden. Ich komme schon zum letzten Gedankengang. Wie sieht eine Jüngerschaftsbeziehung in der Praxis aus? Ich habe vorhin gesagt, ich suche mir jemand, ich bete dafür, dass mir der Herr jemand zeigt, der zuverlässig ist. Wie kriegt man das raus? Man trifft sich mit ihm um 18 Uhr am Freitag. Ja, ich bin da pünktlich. Und mein Schüler, er kommt um 6:50 angetrödelt und sagt, huch, ist schon 6:30. Ja, sage ich, es ist schon 6:50. Nächstes Mal kommst du bitte pünktlich. Oder ich kriege einen Anruf von dir, dass du mit dem Bein unter die Straßenbahn gekommen bist oder irgendwas passiert ist, dass du nicht pünktlich da sein kannst. Ja? Schaut, das ist doch nicht schwer. Und ich gebe ihm ein Buch zu lesen und sage 7 Seiten. Du hast 2 Wochen Zeit. Und da gibt es welche, die schieben das auf und schieben auf und bis zum Schluss und dann kommt noch was dazwischen und dann haben sie es nicht geschafft. Und sagen, oh, tut mir leid, habe nicht gelesen. Ja, ich werde ihm noch eine Chance geben. So streng bin ich nicht, ja, so ein strenger Lehrmeister. Aber wenn ich merke, er kriegt das nicht auf die Reihe, er ist nicht zuverlässig, er teilt die Zeit nicht richtig ein, dann werde ich sagen, du weißt was, wir machen nochmal ein Jahr Pause. Du arbeitest mal an diesen Dingen und in einem Jahr machen wir einen neuen Anlauf. Aber ich werde nicht mit ihm arbeiten, wenn das Einmaleins nicht sitzt, dann kannst du nicht Integralrechnung machen mit ihm. Das geht nicht. Er muss vor allen Dingen lernwillig und belehrbar sein. Daran scheitert es oft. Es gibt junge Menschen, die sind wirklich lernwillig. Die wollen, die sind begierig darauf. Ich habe jetzt jemanden, den ich zurüste, ein Lehrer, ein Gymnasiallehrer. Und der ist lernwillig. Der hat Lernen gelernt, ja, und der will, dass andere Kinder lernen. seine Schüler im Gymnasium und der ist wirklich unglaublich lernwillig. Macht große Freude, mit ihm zu arbeiten. Aber ich hatte schon andere, die wussten alles besser. Einmal kam einer von der Bibelschule, ich würde mich hüten zu sagen, von welcher, ist ganz egal, aber der kam mit so einem theologischen Wasserkopf. Ich habe ihm gesagt, frag doch. Aber der brauchte nicht fragen, der wusste alles besser. Und am Ende hätten wir ihn beinahe per UPS an seine Bibelschule zurückgeschickt. Aber wir haben ihn durchgetragen und der hatte große Flausen im Kopf. Der wollte gleich Missionsleiter einer Mission werden. Ja, von wegen. Heute ist er nicht mal mehr in einer örtlichen Gemeinde. Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet. Ja, so geht das bei manchen, die Backen zu dick aufblasen. Wollen wir lieber kleine Brötchen backen, lernwillig und belehrbar sein. In alles mit hineinnehmen. Manchen muss man auch noch zeigen, wie stille Zeit geht. Manche haben das selber sich angeeignet. Die Bibel so lesen, dass man schöpft, dass man wirklich Kraft schöpfen kann aus der Bibel und auch die Bibel natürlich kennt, dass man wirklich die ganze Schrift gelesen hat. Immer wieder, ich mache das heute Abend nicht, frage ich, wer hat denn schon mal die ganze Bibel durchgelesen? Und dann ist eine Versammlung wie hier, wo 50 Leute sitzen und dann sind 10, die sagen können, sie haben schon mal die ganze Bibel durchgelesen. Ich frage euch nicht, ja, ich will euch nicht beschämen, aber ihr wisst ja selber, ob ihr sie schon gelesen habt. Lest sie durch. Ich habe heute Morgen 4. Mose 32 gelesen, ja. In die Familie mit hineinnehmen. Wenn du eine Familie hast, wenn du Single bist, wenn du unverheiratet bist, du kannst das trotzdem leben. Du musst es einfach anpassen auf deine Situation. Ja? Aber wenn Ehepaare da sind mit Kindern, nehmt diese jungen Leute in die Familie mit hinein, dass sie sehen, wie wir am Tisch arbeiten. Ich habe mich so gefreut, wie heute Morgen der Benny Böttcher, wie er mit seinen Kindern am Tisch eine Andacht gelesen hat und nicht nur gelesen und gefragt hat, die Kinder, seine 3 Teenager, ja, war einfach schön zu sehen. Und so macht ihr das bitte auch. Mitnehmen, in die Familie mit hineinnehmen, in Besuche und Dienste, Aufgaben delegieren. Ja, noch ein Beispiel. Ich bin nicht sicher, ob hier alle im Raum wüssten, wie man einen Krankenbesuch macht bei einem schwerkranken Menschen. Das ist kein Vorwurf. Wenn du das nicht weißt, ich werfe dir das nicht vor. Ich frage, hat dich jemand mitgenommen? Hat dich mal jemand mitgenommen ins Krankenhaus? Hast du es gesehen? Das sollte man mal gesehen haben. Ich kenne in Mannheim und Ludwigshafen und Heidelberg viele Krankenhäuser. In Mannheim, behaupte ich, kenne ich sie alle. Und in Ludwigshafen und Viernheim und Heidelberg kenne ich auch noch ein paar. Auf jeden Fall habe ich einmal einen jungen Bruder mitgenommen zu einem Besuch bei einer schwerkranken alten Schwester. Und die lag im Zimmer, da war noch eine Person. Ich habe ihm vorher gesagt, wir bleiben 10 Minuten. Maximal 15. Bei Schwerkranken darf man nicht lange bleiben. Da muss man sich konzentrieren. Ich habe sie gefragt, wie es ihr geht. Dann habe ich ihr ein Bibelwort gelesen. Dann habe ich gefragt, ob ich für sie beten darf. Selbstverständlich. Da war aber die andere Frau. Dann habe ich gefragt, darf ich sie in mein Gebet mit einschließen? Oh ja, bitte. Oh ja, bitte. Im Krankenhaus gehen die Uhren anders. Da ist man dankbar für Gebet und diese auch. Und dann stehen wir beide da und ich bete gerade für die beiden Frauen. Dann geht die Tür auf und der Chefarzt und die ganze Visite will da ins Zimmer rein stürmen. Und ich konnte nicht anders. Ich war ja mitten im Gebet. Ich habe gesagt, stopp, hier wird gerade gebetet. Rums standen die da, ja, und haben erstmal gewartet, bis ich fertig war mit Gebet. Es war ein bisschen komische Situation, aber so war es eben. Und dann bin ich raus mit meinem Bruder und dann habe ich gesagt, wir besuchen oben noch jemanden. Möchtest du lieber das Bibelwort lesen oder lieber beten? Er wollte lieber das Bibelwort lesen, ja. Na gut, dann sind wir noch ein Stockwerk höher. Siehst du, Du musst ihn mitnehmen oder sie mitnehmen, ihr Älteren, die ihr Krankenbesuche macht. Geht doch nicht alleine, nehmt doch eine junge Schwester mit. Ihr Brüder, nehmt einen jungen Bruder mit. Immer mitnehmen. Und Vorbild sein und Geduld haben. Jünger dürfen Fehler machen. Die Jünger unseres Herrn, diese Flaschen, entschuldigt mal bitte, die haben alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Und am Ende hat er doch mit ihnen die Welt erobert. Er hatte Geduld mit ihnen und er hatte auch Geduld mit uns. Ich habe auch genug falsch gemacht und du vielleicht auch schon, aber da kommt es doch gar nicht drauf an. Das nehmt ihr bitte noch mit, diesen Satz. Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Ich sage euch noch einmal, ich nehme gerne Brüder mit. Ich nehme gerne Brüder mit. Am liebsten meinen eigenen Sohn, den habe ich auch immer wieder mitnehmen können. Aber jetzt ist er Familienvater, jetzt kann ich ihn nicht immer wegreißen aus der Familie. Und diese, die ich euch gestern Abend gezeigt habe, die kann ich auch nicht mehr. Die sind alle Familienväter. Das sind wie meine Jungs geworden, die fünf, die ihr da seht. Das sind die jungen Ältesten einer der christlichen Gemeinde in Bad Hersfeld. 30 Kilometer weg von uns. Wunderbare Brüder. Alle fünf und auch wunderbare Ehefrauen. Nochmal dieser Satz, den müsst ihr auf das Zunge zergehen lassen. Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Ich war ein bisschen so gepolt, ich will nicht mein Nest beschmutzen, wirklich nicht. Ich habe so viel Gutes gelernt, aber ich war ein bisschen so geprägt. Du gehst jetzt in die Gemeinde, du bist jetzt der Prediger. Du hast 5 Jahre Ausbildung hinter dir, du hast Hebräisch und Griechisch gelernt, du gehst jetzt in die Gemeinde und machst dein Ding. Hagebaumarkt, mach dein Ding, ja, so ungefähr. Und da habe ich versucht, mein Ding zu machen, da habe ich gemerkt, das geht ja gar nicht. Ich, der eine Prediger, ich kann doch nicht den ganzen Karren ziehen. Und als ich dann Brüder mit rannehmen wollte, dann haben die gesagt, Moment mal, Krankenbesuche, das ist ihr Job. Dafür werden sie bezahlt, habe ich dann gehört. Und Bibelstunde vorbereiten, das ist ihr Ding. Dafür werden sie bezahlt. Und da habe ich gemerkt, so geht das nicht. Und dann hat sich ein junger Polizeibeamter bekehrt in Karlsruhe. Das war was. Und das wurde mein Jünger. Und der kam immer in der Mittagspause mit dem Polizeiauto auf den Predigerhof gefahren. Und da haben die Nachbarn gedacht, was ist da los, seitdem der neue Prediger da ist. Jeden Tag die Polizei auf dem Hof, ja. Aber das war der Harald Fanzelau, der dann nach Japan in die Mission gegangen ist mit seiner Frau. Und also, tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest. Noch ein Beispiel, wir sind pünktlich fertig. In Mannheim ist die größte Regionalschau Deutschlands, der Mannheimer Maimarkt. Habt ihr mal gehört? Und da war einer unserer Brüder, der ist da immerhin mit seinem großen Lieferwagen, Opel Blitz oder was das war, und voll mit Literatur. Und dann hat er nach dem Maimarkt Erfolgsmeldungen gegeben. 60.000 Traktate verteilt am Eingang zum Maimarkt. Im nächsten Jahr 70.000. Dann bin ich hin zu ihm und sage, hör mal, warum gehst du denn da alleine hin? Warum nimmst du denn die jungen Brüder nicht mit? Die sitzen daheim, die denkt niemand, die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Die spielen stundenlang Ballerspiele am Computer, weil sie keiner mitnimmt. Nimm sie doch mit, hol sie doch da weg. Und ach, auf die Idee war er nicht gekommen, ja. Einzelkämpfer, 70.000. Habe ich gesagt, nächstes Jahr kannst du melden, 100.000 Traktate, weil du Brüder hattest, die dir geholfen haben. Hat das jahrelang alleine gemacht. Und ihr Lieben, Gott sei Dank, dass er das gemacht hat, ja, das rechne ich ihm hoch an. Aber ich meine jetzt diesen Aspekt mitnehmen. Wenn ihr Hilfsfahrten macht nach Rumänien, Ukraine, bis nach Sibirien, hier von Horb, Wolfgang Kaiber, die sind bis nach Sibirien gefahren mit Hilfstransporten, ja. Dann müsst ihr die jungen Brüder mitnehmen. Da lernen die mehr als ein halbes Jahr Bibelschule. So eine Fahrt, Ich bin dafür, dass Sie Bibelschule machen, aber nehmen Sie auch mit. Vorletzte Folie. Schaut mal da. Das habe ich mal in einem Buch gefunden, das ich euch gleich zeigen werde zum Schluss, das hier liegt. Ich war fasziniert. Da hört ein Mensch das Evangelium in Balingen und bekehrt sich. Eine Frau, eine Lydia in Philippi. Ich war in diesem Jahr zum ersten Mal in Philippi und habe auch die Stelle gesehen, wo sie mit größter Wahrscheinlichkeit von Paulus getauft wurde. Also sie kam zum Glauben und dann kriegt sie allgemeine Jüngerschaft. Allgemeine heißt, früher nannten wir das Nacharbeit. Ja? Sie wird in die Basics eingewiesen und das könnte in einer Gruppe passieren. Wir hatten mal eine Evangelisation mit Werner Gitt bei uns in Mannheim. Da haben sich erfreulicherweise so viele Menschen bekehrt, dass wir sie in eine Gruppe zusammennehmen mussten. Wir konnten es gar nicht schaffen, einzeln. Also das kann in einer Gruppe passieren oder einzeln. Und dann wird aus der Lydia, aus der gläubig gewordenen, eine Jüngerin, eine Nachfolgerin. Und dann setzt spezielle Jüngerschaft ein. Wir haben das gehört. Zurüstung von Mann zu Mann. Ihr denkt an das Beispiel mit meinem Hermann. Und dann wird aus einem Jünger ein Mitarbeiter, so wie Hermann, der dann die Seniorenarbeit geleistet hat. Und durch weitere intensive persönliche Zurüstung kann aus einem Mitarbeiter ein Leiter werden, ein geistlicher Führer, sagt der Hebräerbrief. Führer ist ein bisschen problematischer Begriff, ja, aber sagen wir lieber Leiter. Und der muss fähig sein, diesen ganzen Vorgang zu wiederholen. Wir waren Zeuge, wie sich in Mannheim zwei Männer unabhängig voneinander bekehrt haben. 13 Jahre später, haben sie durch diesen ganzen Prozess geführt, war ich dabei, wie diesen beiden Männer zu Ältesten eingesetzt wurden. Aber nach 13 Jahren, nicht nach 6 Wochen, nach 13 Jahren. Aber wir haben sie durch diesen ganzen Prozess genommen und dann konnten sie als Älteste dienen. Eine Gemeindearbeit, auch hier bei euch, besteht aus vielen Bereichen. Guck mal, was da alles gibt. Da gibt es Jugendarbeit, ganz wichtig, Chorarbeit, Frauenarbeit, Hirtendienst, Kinderarbeit, Seelsorge und dann Jünger machen. Das sind so zwei Verrückte, die wollen Jünger machen. Na gut, lasse doch mal ihre Hörner abstoßen, ihr Lieben. In einer Gemeinde so groß wie eure, wenn da zwei Jünger machen wollen, das wird nicht funktionieren. Das geht nicht, ist zu wenig. Die können Tag und Nacht arbeiten, so geht das nicht. Sondern das muss so sein. Jünger machen, ganz zentral im Gemeindeleben, das heißt, ganz praktisch, der Jugendleiter, der macht die Augen auf und guckt, wo ist der Nächste, den ich zurüste, der an meiner Seite ist, der mich bald ablöst? Und die in der Kinderarbeit genauso, in der Frauenarbeit die Schwestern. Die Hirten, die Ältesten, müssen die Augen am weitesten aufmachen. Wo sind gute Brüder, zuverlässige, lernwillige, die wir vorbereiten können für den Ältestendienst, die mit uns zusammen oder uns eines Tages ablösen? Und ihr seht, wenn so in der Gemeinde gearbeitet wird, das gibt ganz gesundes Wachstum. Ihr werdet nicht unbedingt raketenmäßiges Wachstum hinlegen, aber so wird gründlich und nachhaltig in der Gemeinde gearbeitet. Und so müssen wir arbeiten, nicht irgendwie auf die Pauken hauen. Ja, das bleibt nicht bestehen. Letzte Folie. Unser Gemeindeprogramm sollte zwei Schwerpunkte haben. Nach außen Evangelisation. Wollen wir unbedingt machen. Wir hatten erst vor 4 Wochen Ulrich Pazzani bei uns in unserer Gemeinde. Der ist schon 84, aber der hat das Evangelium verkündigt. Den hatten wir bei uns in Hünfeld. Nach außen Evangelisation, nach innen Jüngerschaft. Wenn wir so arbeiten, mit diesen schlichten Prinzipien des Neuen Testaments. Das könnt ihr. Da muss man nicht eine Doktorarbeit erst gelesen haben. Nein, so, wir haben einen lebendigen Gott. Und wir haben das Neue Testament. Und so können wir Gemeinde bauen im 21. Jahrhundert. Da brauchen wir keine Programme aus Amerika und nicht aus Korea. Ich bin überall hingefahren. Ich gucke mir alles an. Ich will von allen lernen. Ich bin wirklich bereit, von allen zu lernen. Aber das Wichtigste, was wir haben, ist das Neue Testament und denn das Vertrauen auf einen lebendigen Gott. So können wir Gemeinde bauen. Ja, da ist das Wort. Ich habe noch zwei, drei Bücher. Es werden immer weniger. Ich habe sie bald schon alle genannt. Das macht mir aber Freude. Das ist nicht die Herzogin von Kent, die ihr da seht, auch wenn sie so aussieht, das ist nur meine Schwiegermama aus Kärnten, eine Wienerin, aber sie lebt in Kärnten, Österreich, und ihr seht, sie heißt Michaela, sie hat einen sehr schönen Namen, aber in Österreich wird sie Helly genannt, ja, Helly, das Nachkriegskind, die große Lebenswende mit 81, das war erst vor nicht mal 6 Jahren. Da ist sie zum Glauben gekommen, nachdem meine Frau und ich 40 Jahre für sie gebetet hatten. Sie war katholisch, aber sie war gottlos katholisch. Sie wollte nichts wissen. Sie hat keine Kirche betreten und der Herr hat sie zu sich gezogen. Und weil wir heute Abend von Jüngerschaft reden, meine Frau ruft sie jeden Tag an und telefoniert eine Stunde mit ihr. Gibt ja Flatteratten, also Flatrates meine ich ja, und da ist das kein Problem mehr. Und sie sagt, sie hat noch nie eine so gelehrige Schülerin gehabt wie ihre eigene Mama. Und sie ist gewachsen. Ich sehe ja die Veränderung. Ich kenne die Frau schon 43 Jahre lang, ja, und sie hat sich wirklich verändert. Das ist sehr ermutigend, dass das Evangelium auch alte Menschen noch verändern kann. Wie viel mehr uns Jüngere, ja? Das ist ein evangelistisches Büchlein, das kann man alten Leuten geben. Da können sie sehen, wie man sich auch im Alter noch bekehren kann. Meine Frau, die war heute in der Schweiz zu einem Vortrag, ist jetzt hoffentlich wieder zu Hause. Lass mich zu deiner Ehre leben, ist ihr wichtigstes Buch, das sie geschrieben hat. Wenn hier junge Schwestern sind, die gerne vorankommen möchten, ich glaube, ihr könntet lernen, überhaupt, ihr Schwestern. Ihr könnt Angela fragen, die hat das Buch schon gelesen. Dann habe ich euch eben vom Mannheim erzählt, von dem Arzt, der mit mir am Ufer stand. Das ist er, ja, Dr. Fred Wunschig. Er war 3 Jahre jung im Glauben, dann hat er mit seiner Frau sein Haus geöffnet und wir haben bei ihnen im Haus in Mannheim mit einer Gemeindearbeit begonnen. Und die Ingrid, ich kenne wenige Frauen, die so viele Menschen für Christus gewonnen haben wie sie. Männer und Frauen hat sie gewonnen und gewinnt immer noch. Und sie hat ein Buch geschrieben, Begeistert von Jesus, und da berichtet sie, wie Gott sie geführt hat. Es ist sehr leicht zu lesen, sehr spannend zu lesen und man wird vom Feuer erfasst. Sie ist begeistert von dem Herrn Jesus und das drückt sie hier auch in dem Buch aus. Die beiden sind jetzt Mitte 70 und leben jetzt in Baden-Baden und arbeiten immer noch in der Gemeinde mit, in diesem Fall in Rastatt. Heute Abend war das Thema Jüngerschaft, noch 2 Bücher dazu, dann haben wir es. Ein Schlüssel zu nachhaltigem Gemeindewachstum, Timo Kontermann, ein Landsmann von euch, ein echter Schwab, hat das geschrieben. Und den Vortrag, den ihr jetzt gehört habt, der ist hier hinten drin als Anhang in dem Buch, wer das nachlesen wollte. Aber auch das ganze Buch ist sehr, sehr lesenswert. Und eben habt ihr diese Folie gesehen mit den 5 Kreisen, wo vom Gläubigen bis zum Leiter sich da alles weiterentwickelt hat. Das kommt hier aus diesem Buch, die verlorene Kunst des Jüngermachens. Ich kann euch zu dem Thema einfach kein besseres Buch empfehlen. Ich weiß, man kann nicht jedes Buch lesen, aber vielleicht ist einer da, der sagt, das lese ich. Ich will da vorwärts gehen. Ich will da wachsen. So, und jetzt nochmal kommt diese komische Gestalt, ja. This Sunday put clocks back, you must. or alone in church you will be. Das war nicht Schwäbisch, das war ein bisschen durcheinander Englisch, wie der immer gesprochen hat. Also heute Nacht ist Zeitumstellung. Bitte nochmal dran denken. Meiner Frau muss ich das gleich nochmal schreiben, die hat schon ein paar Mal verpasst, ja, und kam dann zu früh oder zu spät in die Gemeinde. Die achtet da nicht so drauf, die kriegt das nicht mit durch die Medien. Da muss ich das gleich nochmal schreiben, sonst gibt es da morgen ein Malheur. Ihr habt es alle gehört, Zeitumstellung. Es ist jetzt also erst 7:05. Wenn ihr jetzt die Uhr schon zurückstellt, ist 7:05. Können wir ja noch eine Stunde weitermachen, ne? Ja, nein, das machen wir nicht. Wir beten. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, ich möchte dir nochmal danken für dein herrliches Evangelium. Wir danken dir, dass du nicht nach Recht mit uns umgegangen bist, sondern in Gnade. Und wir wollen dein gnädiges Angesicht nicht vergessen. Und wir wollen auch gerne den großen Auftrag ausführen, nicht in eigener Kraft. Wir wissen, wir kommen nicht weit, aber in deiner Kraft, in der Lebensgemeinschaft mit dir. Ach Herr, ich bitte dich, ermutige meine lieben Geschwister, dass sie noch fröhlicher und noch ernster zugleich vorwärts gehen und mit anpacken, die Jungen und die Alten, dass die Jungen von den Alten bereit sind zu lernen, dass aber auch die Alten bereit sind, ihren Erfahrungsschatz weiterzugeben an die Jungen, sodass niemand müßig stehen muss. Ach Herr, hilf du bitte. Und ich danke dir auch nochmal, dass du meine Schwiegermutter herausgerettet hast und dass sie so wachsen durfte. Das ist eine große Freude und dir dafür Dank und Ehre. Amen.